Herzlich willkommen zu Hallo Christophorus, deinem Podcast der Christophorus-Gruppe. Hier dreht sich alles um Medizin, Pflege, Therapie und das Miteinander bei uns. Also um die Menschen, die diese Bereiche mit Leben füllen. Schön, dass du dabei bist. Wenn ältere Menschen erkranken oder stürzen, hat das oft größere Folgen als bei jungen Menschen. Oftmals liegen schon andere Erkrankungen vor, die zusätzlich belasten. In der Geriatrie, der Altersmedizin, erhalten diese älteren Menschen gezielt die notwendige komplexe Behandlung und die Zeit, um wieder möglichst mobil, stabil und damit selbstständig zu werden. Über die Bedeutung der geriatrischen Behandlung und Ablauf und Ziele spreche ich heute mit Herrn Dr. Michael Gößling und Dr. Gregor Jansen. Sie sind beide Chefärzte und bilden das Leitungsduo der Klinik für Geriatrie und allgemeine innere Medizin am Standort Nottuln der Christophorus-Kliniken. Hallo, Herr Dr. Gößling und hallo,
hallo,
Gregor.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Jo. Ja, sehr schön. Am Anfang bitte ich meine Gäste immer, sich einmal vorzustellen und mir zu erklären und auch unseren Zuhörern, warum Sie denn für das Thema, also hier die Geriatrie, gut geeignet sind. Herr Dr. Gößling, wollen Sie mal anfangen?
Unbedingt. Ja, ich bin Dr. Gößling. Ich mache das einfach schon sehr lange und ich glaube, deshalb ist mir das auch so zugewachsen. Also ich bin tatsächlich 91 in der damals Gebirges Hospital angefangen als IP, als Arzt im Praktikum und habe dann zwar eine Zeit auch in Coesfeld gehabt, aber bin 2000 Oberarzt geworden und ja dann ab 2020 auch Chefarzt, zunächst mit Dr. Borde zusammen und dann eine Zeit lang alleine und jetzt mit dem Dr. Jansen zusammen. Für mich war auch schon im Studium und auch schon letzten Endes im PJ Geriatrie das spannendste Fach. Ich habe Geriatrie als zusätzliches Wahlfach gemacht. Damals hätte man noch gesagt, er hat zweimal Innere gemacht. Das war auch sicherlich so. Für mich ist Geriatrie einfach deswegen total toll und spannend, weil es gar nicht mehr um einzelne Erkrankungen geht, sondern es geht um den ganzen Patienten. Und da geht es dann auch darum zu gucken, wie diese vielen verschiedenen Erkrankungen letztlich auch Chancen sind. Wenn jemand viele Erkrankungen hat, hat er auch viele Ansatzpunkte, wie es ihm besser gehen kann. Das macht Spaß.
Mhm. Ja, vielen Dank. Gregor, magst du mal fortfahren?
Ja, gerne. Also mein Name ist Dr. Gregor Jansen und ich bin jetzt seit Oktober 23 auch gemeinsam mit Dr. Gößling in der Leitung der Abteilung. Also bei mir ist es im Gegenteil, im Gegensatz zu meinem Kollegen so gewesen, dass ich mehr oder weniger zufällig in die Geriatrie geraten bin. Ich hatte damals ähnliche Vorurteile gegenüber diesem Fach wie viele andere auch und konnte mir eigentlich nicht so richtig was unter Geriatrie vorstellen und bin dann von einem befreundeten Kollegen, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, angesprochen worden, ob ich mir das nicht mal anschauen möchte oder in seiner Abteilung einfach mal gucken möchte, ob das nicht was für mich ist. Und war dann, muss ich sagen, sehr überrascht und auch sehr begeistert von dem Fach. Und das war 2003 und seitdem habe ich diese Entscheidung, Geriater zu werden, niemals bereut und mache das Fach auch genauso wie mein Kollege mit sehr viel Enthusiasmus und mache das nach wie vor sehr gerne.
Wunderbar. Also das heißt, beide wunderbar geeignet, um hier ein paar Fragen zum Thema Geriatrie zu beantworten.
Das hoffe ich doch sehr.
Als Einstieg würde ich gerne mal wissen, seit wann gibt es denn diesen speziellen Blick auf die Medizin für ältere Menschen?
Also in Deutschland ist das so, dass es die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie seit 1985 gibt. In anderen Ländern wie Großbritannien zum Beispiel waren sie schon ein bisschen eher. Da haben die eine entsprechende Fachgesellschaft schon 1947 gegründet. Das war sicherlich eine sehr gute Entwicklung für die alten Menschen, dass man jetzt nicht mehr einfach nur das Alter der Patienten in den Vordergrund stellt, sondern dass man mal angefangen hat, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern zu sagen, wir gucken uns diese große Gruppe der älteren Menschen mal genauer an und schauen mal nach den Funktionen, was diese Menschen noch können oder was sie eben nicht können und danach zu analysieren und zu entscheiden, wie man mit diesen Patienten medizinisch am besten umgeht.
So eine ähnliche, Entwicklung zu immer mehr Fokus auf ältere Patienten hat auch der Standort Nottuln letztendlich durchgemacht, ja. Oder auch durchmachen können. Das ist ja gestartet als allgemeine innere Abteilung, die 89 von dem damaligen St. Vinzenz Hospital mit übernommen worden ist. Und aufgrund dieses sehr breiten, wenn auch nicht sehr spezialisierten allgemeinen internistischen Spektrums hat sich dann natürlich die Möglichkeit ergeben, eben multimorbide Patienten besonders gut zu behandeln. Und das war eine gute Ergänzung schon zu den schon damals sehr spezialisierten internistischen Abteilungen, insbesondere des Vinzenz-Hospitals, wo ja schon ein kardiologischer Schwerpunkt war, ein gastroenterologischer Schwerpunkt, auch viel Onkologie und so weiter. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch keinen vergessen habe, aber der große Vorteil von Nottlern ist halt gewesen, dass Patienten, die eher, ich sag mal, auf breiter Basis schlechter geworden sind, wo dann auch viele andere vorbestehende Erkrankungen mit in die Überlastung gekommen sind, dass die natürlich in der allgemeinen Inneren und dann immer zunehmend weiter auch geriatrisch spezialisierten Abteilung sehr gut aufgehoben waren. Und deswegen haben wir eigentlich ganz früh, auch in den 90ern, schon so einen akut geriatrischen Schwerpunkt entwickelt. Mhm. Also Patienten, die halt mit einer Erkrankung, zum Beispiel Pneumonie, gekommen sind und andere zusätzliche Probleme haben, immer mehr auch zu uns gekommen sind. Und das ist dann in den Nullerjahren letztlich auch zu einer Fachabteilung für Geriatrie geworden. Vor allen Dingen aber auch, weil es eben zusätzlich eine große, große therapeutische Abteilung gab. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopädie auch damals schon. Und das hat dann letzten Endes die Möglichkeit gegeben, auch Patienten gleichzeitig zu der akuten Therapie ihrer Erkrankung zu rehabilitieren, damit sie eben nicht schlechter aus dem Krankenhaus rauskommen, als sie reingekommen sind, idealerweise.
Ja, wunderbar. Da sind wir schon richtig tief eingestiegen. Fangen wir nochmal von vorne an. Sie sagten gerade ja Pneumonie. Gregor, mit welchen Erkrankungen kommen denn Patienten zu euch?
Im Prinzip, sage ich mal, mit allen möglichen akuten Erkrankungen, die bei alten Menschen auftreten können. Das sind vor allen Dingen akute internistische Erkrankungen, wie zum Beispiel akut auftretende Infektionskrankheiten, wie eine Lungenentzündung oder eine Harnwegsinfektion oder auch Entzündungen im Magen-Darm-Trakt. Das können aber auch angrenzende Fachgebiete betreffen, wie zum Beispiel jetzt neurologische Erkrankungen, Patienten, wo die Parkinson-Krankheit nicht mehr so gut eingestellt ist oder die einen Schlaganfall hinter sich haben, Patienten, die gestürzt sind. Das Besondere jetzt gerade bei den internistischen Erkrankungen ist dann dabei, dass diese Patienten oft eben nicht die typischen Symptome haben wie jüngere Menschen, sondern die kommen dann beispielsweise ins Krankenhaus mit der Einweisung, dass sich der Allgemeinzustand irgendwie verschlechtert hat oder die kommen nicht mehr aus dem Bett raus und man weiß nicht so richtig warum, die können nicht mehr laufen und dann stellen wir anhand der Diagnostik fest, okay, aha, das ist eine Lungenentzündung und dabei hat der Patient noch nicht mal einmal gehustet. Hm. Aber so kann das eben dann auch sein. Aber grundsätzlich das gesamte Spektrum der inneren Erkrankungen und der angrenzenden Fachgebiete.
Ja, wunderbar. Dr. Gößling, wie läuft denn konkret die Aufnahme und die Behandlung eines Patienten bei Ihnen ab?
Ja, letzten Endes entsprechend der Notwendigkeit, wenn wir tatsächlich sehen, ein Patient ist akut erkrankt, dann geht's darum zu gucken, gibt es irgendeine akute, ja, sag mal, Situation, die wir bessern können. Bleiben wir bei der Pneumonie. Ja. Das würden wir dann spätestens klinisch oder auch im Röntgen und in den weiteren Untersuchungen feststellen. Und das würden wir natürlich auch gemäß den internistischen Notwendigkeiten behandeln. Also mit Medikamenten, mit entsprechend vielleicht sogar einer Sauerstoffgabe, wenn die Atmung sehr schlecht ist, die Sauerstoffaufnahme stark eingeschränkt ist, auch mit einer Maskenbeatmung, nicht invasive Ventilation. Das wäre so ein klassisches Verfahren, wo man eben den Patienten noch möglichst viel Selbstständigkeit und auch Phasen von Kommunikation und Nahrungsaufnahme ermöglicht, im Gegensatz zu einer Intubation. Wir würden das also zum Beispiel besonders gerne machen und vielleicht sogar versuchen, ob wir nicht in diesem Fall dieses Patienten eine Intubation auch darauf verzichten können. Aber darüber hinaus ist halt wichtig, es geht immer auch von Anfang an, auch bei akuten Erkrankungen, um geriatrische Multimorbidität. Und das Spannende ist, geriatrische Multimorbidität ist typischerweise kompensiert, also wird gar nicht sichtbar, solange die nicht dekompensiert ist. Und man kann jedes eingeschränkt funktionierende Organsystem überfordern, indem man zum Beispiel jetzt bei einer Pneumonie eine Herzrhythmusstörung hat, ein Vorhofflimmern mit Tachyarrhythmie, das Herz schlägt sehr schnell. Vorher hat man eigentlich nie was gemerkt. vielleicht auch, weil man eben nicht mehr in einem Bus hinterherrennen konnte. Genau. Aber wenn dann der Herzschlag so schnell ist, wie normalerweise, wenn man einem Bus hinterherrennen würde, nämlich mit 150, dann merkt man, ups, das geht ja alles gar nicht mehr. Und um das eben zu sehen, ist wichtig, dass wir uns um Multimorbidität kümmern. Multimorbidität kümmern heißt auf der einen Seite tatsächlich auch andere Organsysteme dezidiert mit Untersuchungen auch prüfen. In der Aufnahme erfolgt eine Sonographie und auch eine Echokardiographie und so weiter und so weiter. Die typische geriatrische Herangehensweise ist aber noch ein bisschen breiter. Wir gucken auch, wie ist denn die Funktionalität? Also kann der Patient sich denn zum Beispiel selbst helfen oder wird eine oder ist er gang- und standsicher? Und gibt es zum Beispiel das zusätzliche Risiko, dass er jetzt in dieser Situation, wenn er nochmal Fieber hat und aufsteht, hinfällt und einen Schenkelhals sich bricht? Oder wir gucken nach der kognitiven und emotionalen Leistungsfähigkeit oder inwieweit kann der Patient sich da regulieren? Es ist natürlich klar, dass in der immer gleichen Umgebung zu Hause man kognitiv noch gut zurechtkommen kann. Wenn man aber durch fremde Umgebung Fragen, die man nicht ganz versteht, eine Erkrankung, die Beschwerden macht, überfordert wird, kann auch das zu einer Dekompensation führen. Und das ist so das Klassische. Dafür gibt es geriatrische Assessments. Und das, was wir eben halt versuchen, ist, eine geriatrische Multimorbidität zu erkennen, damit wir damit umgehen können, damit sie nicht dekompensiert und möglichst kompensiert bleibt. Mhm.
Gregor, hast du noch eine Ergänzung zum geriatrischen Assessment?
Ja, vielleicht noch die Ergänzung, dass der große Vorteil in der Geriatrie der ist, dass dieses Assessment einfach halt jeder bekommt und man bei allen Patienten sehr genau diese Funktionsanalyse durchführt. Vielleicht können sich viele unter diesem Begriff Assessment nichts vorstellen. Das sind einfach nur standardisierte Testverfahren, mit denen man bestimmte Fähigkeiten abprüft und guckt, ob es da Hinweise dafür gibt, dass da alles entweder gut funktioniert oder eben, ob es da vielleicht auch Hinweise für gibt, dass es nicht so gut funktioniert. Und das kann unter Umständen auch so sein, dass man Funktionsstörungen feststellt, die der Patient vorher noch gar nicht selber bemerkt hat, die aber bereits, wie beispielsweise bei einer Schluckstörung, in der Vergangenheit schon mehrfach zu Atemwegsinfektionen geführt hat, ohne dass dem Betroffenen bewusst war, dass er überhaupt eine Schluckstörung hat. Mhm. Das Assessment deckt also einerseits mögliche Ursachen auf, aber andererseits kann man vielleicht auch schon präventiv dann arbeiten, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also bevor der Patient durch eine Schluckstörung 15 Kilo Gewicht verloren hat und schon drei Lungenentzündungen hinter sich hatte. Also das ist mit auch ein großer Vorteil des Assessments, was man dann auch stumpf bei jedem macht.
Ja. Genau. Und auch ein besonderer Vorteil eben dieser Struktur frührehabilitative geriatrische Komplextherapie, weil wir da auch die Ressourcen und auch die zeitlichen Ressourcen haben, neben der vordringlichen akut geriatrischen internistischen Behandlung auch gleich dafür zu sorgen, dass möglicherweise diese Probleme, wie zum Beispiel eine Schluckstörung, auch wieder besser werden. Und das wäre mir auch noch, oder ist uns beiden ja ein ganz wichtiges Anliegen, das Assessment muss man nicht unbedingt negativ sehen. Es geht uns nicht nur darum zu wissen, oh Gott, was ist jetzt alles schlecht? Ja. Und was funktioniert jetzt nicht? Und welche Katastrophe kommt morgen? Sondern auch umgekehrt. Weil wir sehen ja auch Patienten zum Beispiel, die meinetwegen jetzt, sag mal, was ist immer gefürchtet, kognitiv eingeschränkt, nur belastbar sind. Wenn die aber emotional gut reguliert sind, dann ist das eine ganz wichtige Ressource. Oder umgekehrt, Patienten, die sehr schwer motorisch eingeschränkt sind, die in der Selbsthilfefähigkeit tatsächlich nur noch minimal was leisten können, wenn die kognitiv gut sind, dann ist das wichtig, das auch zu wissen und letzten Endes auch als Ressource zu nutzen. Und das ist letztendlich das große, ja, ich sag mal, der große Gewinn in der Geriatrie, dass man eben den Patienten insgesamt anschaut, nicht nur, was kann er nicht gut, was wird vielleicht schwierig, sondern was kann er gut, was können wir nutzen, um auch andere Sachen zu bessern.
Genau. Ja, ihr hattet ja auch im Vorgespräch erzählt, dass man eben die Stärken ja auch sieht, die Ressourcen, von denen Sie gerade sprachen, und dass er dann auch gezielt fördert, dass es zum Beispiel eben in Notton auch möglichst mit dem Patienten so gemacht wird, dass er sich ankleidet, wenn es körperlich geht, dass er sich zum Tisch bewegt, dass er also nicht nur im Bett liegen bleibt. Und das macht ja was mit einem, wenn ich dann doch fähig bin, ja, eben mich wieder frisch zu machen, zu den anderen zu gesellen. Ich habe ein bisschen Gesellschaft, ich komme ein bisschen raus auch aus meinem Zimmer. Und das sind ja wiederum wirklich, hat ja wirklich positive Erfolge. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was mich aber noch weiter interessiert, wir haben ja bisher über die Akutversorgung der Patienten gesprochen. Und das macht ja auch 2/3 der Patienten in Nottuln aus. Aber es gibt ja auch eine geriatrische Tagesklinik. An wen richtet sich denn die und wie komme ich da hin?
Im Prinzip betrifft das fast die gleiche Patientengruppe, also ältere Patienten, okay, die ein akutes medizinisches Problem haben und auch sich funktionell im Rahmen dieses Problems verschlechtert haben. Das sind dann aber in erster Linie die Patienten, die nicht so schwer betroffen sind, dass sie auch unbedingt über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen, sondern die noch immer so viel Funktion erhalten haben, dass sie auch nachmittags wieder nach Hause können oder auch am Wochenende vielleicht mit Unterstützung der Angehörigen zu Hause bleiben können, also nicht zwingend unbedingt im Krankenhaus bleiben müssen. Aber ansonsten haben wir da diagnostisch und therapeutisch das gesamte Spektrum, was wir auch in der akutmedizinischen und geriatrischen Versorgung im vollstationären Bereich haben.
Ist also eine teilstationäre Behandlung.
Genau, ist eine teilstationäre Behandlung. Das wird gerne mal verwechselt mit einer ambulanten Reha.
Ja.
Das ist es halt nicht, sondern das betrifft wirklich Patienten, die nicht nur Reha brauchen, sondern die eben auch täglich ärztliche Betreuung brauchen, die der Hausarzt nicht so in dem Maße leisten kann.
Ja, verstehe.
Und es geht eben halt auch da wieder nicht nur darum zu gucken, welche Sachen sind jetzt gerade schon abgelaufen, welche akute Erkrankung hat zu diesem deutlich schlechteren funktionellen Zustand geführt, sondern Patienten kommen auch in die Tagesklinik sozusagen bevor schlimme Komplikationen eingetreten sind, wenn man einfach merkt, Mensch, die Stand- und Gangsicherheit ist deutlich schlechter geworden. Naja, das war schon mal so ein Sturz, hat Gott sei Dank ohne Frakturfolgen. Sowas kann man natürlich, weil man eben auch da wieder sehr breit gucken muss, sowas kann man ambulant nur mit gut belastbaren Patienten. Mhm. Und je eingeschränkter der Patient schon ist, desto mehr kann er davon profitieren, dass alles an einem Ort ist und man auch eins aufs andere aufbauen kann.
Ja.
Und gleichzeitig eben auch, und das finde ich persönlich so toll, gucken kann, naja, wie war es denn jetzt heute Abend zu Hause?
Ne? Ja.
Und hat es funktioniert? Und ja, dann merkt man manchmal, nee, hat noch nicht funktioniert, dann müssen wir noch anders machen.
Ja, oder man kann wirklich das Gelernte vom Nachmittag schon anwenden, hat ein Erfolgserlebnis und freut sich. Ne?
Genau.
Wenn man auch selber sieht, Mensch, es lohnt sich auch, sich anzustrengen. Ne?
Und was Erfolgserlebnis angeht, da muss ich eben noch loswerden.
Das
ist auch schon das Gleiche wie you don't have to take your clothes off. Man muss sich nicht ausziehen, wenn man stationärer Patient ist. Es ist einfach total klasse, wenn man dieses ganze Setting in der Tagesklinik auch erlebt, dass man eben mit mehreren wieder isst, dass man in einer Runde auch die Pausen zwischen den Therapien, dass man Gruppentherapien hat, das ist unglaublich wirksam.
Schön, ja, das hört sich richtig gut an. Ein breites Aufgabenspektrum, Sie erzählten es gerade, wirklich vielfältige Aufgaben, dafür braucht man ja auch ein breites, vielfältig aufgestelltes Team. Wer gehört denn dazu?
Oh ja, da haben wir wirklich aus allen Fachdisziplinen die entsprechenden Fachleute da. Da haben wir natürlich die entsprechend geschulten Pflegekräfte, die auch in der Regel eine entsprechende Fachweiterbildung zur Pflege geriatrischer Patienten haben. Da haben wir die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten. Wir haben Neuropsychologinnen, Logopädinnen, Seelsorger, Sozialdienst. Also da ist ein ganzes großes Team neben der ärztlichen Fachkompetenz vorhanden, was sozusagen alle Aspekte des Patienten erfasst und dann auch entsprechend bei Bedarf behandelt.
Ja.
Und ich glaube, dass wir das als Geriater wirklich zur vollen Blüte gebracht haben, dass es klar ist, jede einzelne dieser Berufsgruppen, auch die Ärzte, sind wenig oder nix, sondern wir brauchen letzten Endes das Team, damit wir einen geriatrischen Patienten in seiner Multimorbidität tatsächlich auch überblicken können und auch gucken können, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Das ist in der Geriatrie besonders klasse, dass wir eine Struktur haben der wöchentlichen Teambesprechung, wo alles das tatsächlich besprochen wird, auch gemeinsam mit allen Beteiligten, mit den Therapeuten, den Pflegekräften. Das heißt aber für uns zum Beispiel auch, dass die täglichen Visiten auch interdisziplinär oder interprofessionell sind.
Ja.
Das heißt, es sind nicht nur bei zum Beispiel Schenkelarztfrakturpatienten Chirurgen mit in Regelmäßigkeit dabei, sondern es ist immer die Pflege auch dabei, damit, soweit das möglich ist für die Pflege, aber damit wir eben gucken, dass wir auch die pflegerische Sicht mit in unsere ärztlichen Entscheidungen einbeziehen können und umgekehrt die Pflege auch mitkriegt, warum jetzt ärztlich was ist und umgekehrt.
Wunderbar. Zusammenarbeit ist auch nochmal ein Stichwort, wenn man mal rein gebäudetechnisch schaut. Die Klinik in Nottuln ist ja in unmittelbarer Nachbarschaft mit der mit anderen Einrichtungen der Christophorus-Gruppe, die ja auch zusammenarbeiten mit Ihnen, ne?
Genau, wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht nur einen Chirurgen haben, der uns sehr wichtig ist, sondern wir haben vor allen Dingen auch eine gerontopsychiatrische Abteilung, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Das hatten wir heute noch als Thema. Es ist einfach so, alle gerontopsychiatrischen Patienten sind ja multimorbide. Und diese Multimorbidität, die bleibt ja und muss im Grunde genommen auch erarbeitet und muss erarbeitet werden, muss Konsequenzen haben und hat ja leider oft auch macht zusätzliche Probleme und umgekehrt ist genauso. Ein Großteil der Patienten, die merken, dass sie in der Funktionalität schlechter werden, dass vielleicht schon wieder eine Erkrankung ist, das macht ja, überfordert ja auch manchmal die emotionale Möglichkeit oder die kognitiven oder sind tatsächlich auch chronische Erkrankungen psychiatrisch da, die dann auch schlechter werden. Und deswegen hat sich das aus meiner Sicht und auch aus Sicht der gerontopsychiatrischen Kollegen sehr bewährt, dass wir eben gemeinsam die Patienten behandeln über Konsile oder zum Beispiel über eine wöchentliche Visite auf der Gerontopsychiatrie und entsprechende Befundsichtungen.
Das hört sich schön an. Trotz dieser vielfältigen Angebote und dieser Zusammenarbeit hat ja Ihre Klinik eine überschaubare Größe. Also man nimmt ja sofort diese wirklich, man kann sagen, familiäre Atmosphäre wahr. Und Sie hatten ja gerade schon davon gesprochen, es ist total wichtig, keine Berufsgruppe nimmt sich zu wichtig, sondern im Team kann man am besten für das Patientenwohl eigentlich sorgen. Man arbeitet viel zusammen. Sie essen auch oftmals in ihrer schönen Cafeteria berufsübergreifend zusammen. Und das macht ja auch was mit der Stimmung. Und das, denke ich mir, nehmen die Mitarbeitenden wahr, aber auch die Patienten und Angehörigen. Das ist auch
klar.
Das ist ein schöner, weicher Faktor. Ich möchte jetzt abschließend aber auch noch mal auf die medizinische und gerätetechnische Entwicklung rund um die Geriatrie kommen. Dank dieser ist ja medizinisch inzwischen viel mehr möglich als früher. Aber gibt es auch Grenzen?
Ja, natürlich gibt es Grenzen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, wir beurteilen die Menschen nach ihrer Funktionalität und nicht nach dem Alter. Und therapeutische und diagnostische Entscheidungen treffen wir dann anhand der Funktionalität. Und es kann sein, dass eine Maßnahme, ob diagnostisch oder therapeutisch, für einen funktionell sehr fitten Patienten, der 90 Jahre alt ist, absolut noch in Frage kommt, was man vor 20 Jahren nie gemacht hätte. Ja. Zum Beispiel eine Aortenklappe ersetzen bei einem 90-Jährigen, das macht man heute, wenn er funktionell gut ist. Aber es kann auch ohne weiteres 60-, 70-Jährige geben, die funktionell so schlecht sind und so schwer vorerkrankt sind, dass es natürlich da Limitationen und Grenzen gibt. In so einem Fall ist es dann so, dass wir immer mit dem Patienten und mit den Angehörigen und natürlich auch mit allen Teammitgliedern gemeinsam da zu einem Konsens kommen und besprechen, wo die Medizin da ihre Grenzen hat und dann entsprechend eventuell im Falle eines Falles, wenn wir sehen, dass für den Patienten jetzt nicht mehr in therapeutischer Sicht viel erreichbar ist, dass man doch zumindest sagen kann, wir können palliativmedizinisch für den Patienten sehr viel tun und zumindest immer dafür Sorge tragen, dass auch die Symptome gut kontrolliert sind. Wenn man auch jetzt nicht mehr darauf hinarbeiten kann, dass der Patient noch mehrere Jahre beispielsweise an Lebensjahren gewinnt.
Und vielleicht sogar eher den Schwerpunkt verlagern auf die Symptomkontrolle und dem Patienten damit vielleicht auch tatsächlich sehr belastende Therapien einfach nicht mehr zuzumuten.
Genau.
Und auch da finde ich, wie du schon gesagt hast, ist total wichtig, auch der Patient und sein familiäres System ist ja eine Ressource. Es ist ganz, ganz oft möglich, den Patienten wirklich noch zu fragen, gibt es denn auch etwas, was Sie nicht möchten, was wir mit Ihnen machen? Also gibt es eine Grenze oder gibt es bestimmte Maßnahmen? Da ist dann natürlich die sogenannte Maschinenbeatmung, Intubation mit entsprechender Sedierung oft genannt, ne? Dass Patienten sagen, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr wiederbelebt werden oder ich möchte nicht an eine Beatmungsmaschine, wo ich sediert werden musste, wo man mich nicht mal kurzfristig abmachen und wieder dran machen kann, damit ich was essen kann oder mit meiner Frau nochmal sprechen kann. Das ist so eine klassische Geschichte. Und für uns ist das einfach auch ein Vorteil. Wir machen auch echte palliativmedizinische Komplextherapien mit all diesen Strukturen, wo wir uns eben auch im Team treffen, wo Seelsorge dabei ist, wir sind sehr viele Palliativmediziner. Aber diese Haltung, die ist eben nicht nur für diese Patienten, bei denen wir tatsächlich palliativmedizinische Komplexbehandlung machen, da, sondern das hat sich eigentlich bei uns tatsächlich etabliert. Das gehört bei uns zur Routine, dass wir auch gucken, wo ist denn eigentlich die Grenze und wo ist unser Schwerpunkt?
Ja, wirklich ganz zentrale Fragen und schöne Antworten von Ihnen, eben immer individuell mit Patienten und Angehörigen und eben dem Fall, der vorliegt, dann zu besprechen. Ja, schade, unsere Zeit ist schon rum. Jetzt haben wir ja sehr viel Grundsätzliches rund um die Geriatrie gehört. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber vielleicht schließen wir mal einen anderen Podcast dazu an.
Das nächste Mal.
Genau.
Ja, man kann ja auch zu uns kommen und mal gucken, wie wir das machen.
Oder so, Herr Dr. Böslinger. Also herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen. Herzlich an meiner Stelle herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihre Ausführungen rund um die Geriatrie.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung, dass wir uns vorstellen konnten.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Christophorus. Und bis dahin alles Gute.